You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Der 20. Juli, der nähert sich mit raschen Schritten und das heißt natürlich, dass wir hier in den Antifa News einen Blick darauf werfen wollen, was am kommenden Samstag hier in Halle so passieren könnte. Die Identitären haben einen Aufmarsch angekündigt und sie sollten sich auf starken Gegenwind einstellen. Außerdem wollen wir uns einmal mehr mit der AfD und ihrer Entwicklung auseinandersetzen. In der Partei sind neue Flügelkämpfe ausgebrochen, die wir genauer unter die Lupe nehmen wollen. Zunächst wollen wir aber nach Leipzig schauen und uns mit einem Politikum auseinandersetzen, was den Integrationsbeirat der Stadt Leipzig betrifft.
Der Integrationsbeirat Leipzig ist ein politisches Gremium, das die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund vertreten soll. Eben die braucht es als Mitglieder des Beirats, sollte man annehmen zumindest. Neben einer anderen Person waren Emad A. und Mehman R. 3,5 Jahre lang im Integrationsbeirat Leipzig. Dort haben sie sich neben Beruf und Studium ehrenamtlich engagiert. Dann wurden sie aufgrund von einer Änderung der Satzung aus dem Beirat ausgeschlossen. Emad A. beschreibt das so.
Es war im November 2018, da haben wir einen Brief bekommen, der uns auffordert, unseren Aufenthaltsstatus anzugeben. Also alle drei. Jedenfalls haben wir halt den Aufenthaltsstatus auch zurückgeschickt an die Adresse und haben uns auch die ganze Zeit gefragt, was die Maßnahme eigentlich überhaupt soll. Was wird da damit bezweckt? Die Kollegin, die dritte Person, hat zufälligerweise einen Monat vorher schon ihren Aufenthalt gekriegt. Ansonsten habe ich eine Gestattung und der andere Kollege eine Duldung. Das heißt, es wären beinahe schon alle drei rausgeflogen. Ein paar Monate später haben wir quasi schon den schriftlichen Rauswurf dann auch per Post gekriegt.
Die Satzung des Beirats wurde also so verändert, dass die Mitglieder nun die deutsche Staatsangehörigkeit oder mindestens ein gesichertes Aufenthaltsrecht haben müssen. Wer nur eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung hat, darf nicht mehr Teil des Integrationsbeirats sein. Warum die Satzung geändert wurde, ist den beiden Beiratsmitgliedern unklar.
Als wir uns beworben haben, gab es nur drei Personen, die sich auch für die Stelle interessiert haben. Eigentlich hatten wir noch nicht mal Stellvertreter, weil es nicht genug Personen gab. Von daher ist mir echt schleierhaft, warum jetzt die Satzordnung geändert wird. Zu welchem Zweck? Die paar Kreisräte, mit denen wir auch direkt gesprochen haben, waren überrascht von der Entscheidung. Wir haben gesagt, eigentlich haben wir gar nicht mitgekriegt, dass es so eine große Reichweite und Konsequenzen hat. Wir haben gar nicht gedacht, dass es auch die Person noch betrifft, die wir quasi schon persönlich kennen. Und soweit ich das mitgekriegt habe, gab es überhaupt keine große Diskussion, sondern das wurde quasi durchgewunken. Erst dann, nachdem wir gesagt haben, auch durch den runden Tisch und Medien und so weiter, kam halt die ganze Nummer raus, was das eigentlich bedeutet, diese Änderung. Mhm. Und dann hat auch die Linke, glaube ich, schon einen Vorstoß unternommen, nochmal abzustimmen, ob wirklich auch alle dafür oder dagegen sind. Und das Ergebnis dabei ist halt so parteitypisch, AfD, CDU sind dagegen, Grüne, SPD, Linke, FDP sind dafür, dass die Änderung zurückgenommen wird. Die waren in der Minderheit.
Das heißt, erstmal bleiben die beiden Mitglieder des Integrationsbeirats Leipzig ausgeschlossen. Dagegen haben sie aber Klage erhoben. Es läuft ein sogenanntes Normenkontrollverfahren sowie ein Eilantrag vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht. Nach Ansicht der ehemaligen Mitglieder und der vielen Unterstützer und Unterstützerinnen der Klage widerspricht der Ausschluss dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Und dazu kommt, zwei langjährige und engagierte Mitglieder des Integrationsbeirats wurden ausgeschlossen. Von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen kann der Beirat also nicht mehr profitieren. Emad A. darüber, wie er den Ausschluss persönlich erlebt hat.
Was mich persönlich angeht, hat mich das schon ziemlich umgehauen. Das war sehr deprimierend, sehr frustrierend. Vor allem, ich habe ja 5 Jahre lang gearbeitet im Landkreis und für mich ist das halt meine Gesellschaft, wo ich, die ich auch mitgestalten will. Und dann kam halt so ein Rauswurf und ich konnte das einfach nicht so hinnehmen. Ich habe mich irgendwie wie ein Insekten gefühlt, der dabei nebenbei so zertreten wird, als ob ich überhaupt nicht existieren würde, als ob es als Menschen gar nicht gäbe.
Aber durch die aktuelle Situation sind Ideen für einen neuen Beirat entstanden. Für einen Beirat, der den Belangen von Migrantinnen und Migranten besser gerecht werden will.
Also Integrationsbeirat und Migrantenbeirat haben, glaube ich, wenig miteinander gemeinsam. Das eine ist auch an der Verwaltung angegliedert und die Tops, die Diskussionen, die Maßnahmen, die da auch durchgehen, das hat irgendwie alles mit der Verwaltung selbst zu tun. Es heißt zwar, es geht um die Integration, aber da ist der Grad an Partizipation oder Teilhabe von Migranten sehr gering. Ich fand das auch bei den Integrationskonzepten ziemlich merkwürdig, dass da viele Sachen, Pläne geschmiedet wurden, ohne mit den Migranten direkt zu reden. Von daher ist es tatsächlich ja, ein anderer Weg, den wir versuchen möchten, gerne eine Gruppe von Migranten zu sammeln und auch die entsprechenden Politiker vom Landkreis, dann, die dann mitmachen würden, hoffentlich, auch sowas wie ein Migrantenbeirat aus Leipzig nachzuahmen.
Radio Korax wird weiter berichten zu den laufenden Klagen gegen den Ausschluss der beiden Mitglieder aus dem Integrationsbeirat Leipzig und zur Gründung eines Migrantenbeirats in Leipzig. Gehört haben wir Emad A. und seinen Kollegen aus dem Integrationsbeirat Meman R. Die beiden, die können Sie als Hörende auch unterstützen, indem Sie zu einem Soli-Konzert gehen. Das findet diesen Sonntag von 15 bis 19 Uhr am Martinsplatz in Leipzig-Klein-Zocher statt.
In der letzten Woche ist deutlich geworden, dass es innerhalb der AfD einen neuen Machtkampf gibt. Zentraler Akteur in diesem innerparteilichen Zwist ist Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag. Vorausgegangen war dem das sogenannte Kyffhäuser-Treffen am 6. Juli im thüringischen Leinefelde. Das Kyffhäuser-Treffen, das ist der Name eines regelmäßigen Treffens des sogenannten Flügels, also des völkisch-nationalistischen Flügels innerhalb der AfD. Zur Einordnung hören wir den Soziologen Andreas Kemper, der die Entwicklung der AfD seit ihrer Gründung analysiert.
Der Flügel ist ja entstanden, damals 2015 hat er sich formiert, als noch Lucke und Henkel damals Höcke rausschmeißen wollten. Also die haben davon gesprochen, dass Höcke ein Rechtsextremer sei, und dann hat sich eben der Flügel etabliert, auch im Zusammenhang mit Götz Kubitschek und Ilan Kosica. Die wollten damals Mitglied werden in der AfD. Die hatten quasi auch schon Partei, also Ilan Kosica hatte schon den Parteiausweis, und das ist dann damals auch von Lucke gekippt worden. Ja, das ist dann rückgängig gemacht worden, und Ilan Kosica und Götz Kubitschek kommen ja aus der Neuen Rechten. Die haben dieses Institut für Staatspolitik in Schnellroda bei Halle, und die wollen Metapolitik, nennen die das. Ne? Für die ist die AfD Mittel zum Zweck. Die wollen nicht unbedingt jetzt mit der AfD möglichst schnell an die Futtertröge, die wollen nicht unbedingt jetzt die Macht über die Partei erreichen, also nicht, die wollen jetzt nicht unbedingt mitregieren, sondern die sagen, wir müssen eine kulturelle Revolution machen, wir müssen halt die Straße gewinnen, wir müssen, und da ist dann halt die AfD Mittel zum Zweck. Und die neue Rechte, wie sie halt von der Jungen Freiheit, von Dieter Stein abgebildet wird, die sagen, wir haben jetzt die Chance, mit der AfD zum ersten Mal rechts von der CDU mit einer Partei in die Regierung zu kommen, das müssen wir nutzen. Und deswegen dürfen wir halt jetzt nicht allzu verbal radikal auftreten. Und das ist quasi da nochmal so ein Streit innerhalb der neuen Rechten. Und der Flügel bildet quasi diese metapolitische Basis ab. Ne? Die haben auch gar nichts dagegen, dann halt lautstark aufzutreten und ihre Meinung zu sagen, weil die sagen, es geht darum, die Begriffsherrschaft zu gewinnen. Es geht darum, die Straße zu gewinnen. Und wenn wir das geschafft haben, dann fällt uns quasi die Macht in den Schoß.
In seiner Rede auf dem Kyffhäuser-Treffen in Leinefelde vor 2 Wochen hat Björn Höcke, der dem Flügel angehört, dem Bundesvorstand seiner Partei den Kampf angesagt. Daraufhin waren vermehrt Stimmen aus der AfD zu hören, die sich gegen eine Dominanz von Höcke und des Flügels innerhalb der Partei ausgesprochen haben.
Also ich glaube, es ist schon so, dass am der Strömung der Flügel, also der völkisch-nationalistischen Strömung in der AfD, eigentlich nichts mehr vorbeigehen kann. Dazu ist diese Gruppe in den letzten Jahren viel zu stark geworden. Muss ich ja nochmal in Erinnerung rufen, dass das ja nicht der erste Versuch ist, sozusagen die Völkischen in der AfD in die Schranken zu weisen. Das haben ja zuvor auch schon Lucke und Petri versucht und sind daran gescheitert. Dann gab es die sogenannte alternative Mitte. Die ist auch daran gescheitert, so etwas zu erreichen wie einen Balanceausgleich. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann hat man den Eindruck, es gibt so einen Machtkampf in der AfD, und der wird geführt zwischen den Nationalkonservativen in der AfD, also denjenigen, die sich so eine Republik wünschen, wie sie vielleicht Alfred Dregger in den 80er Jahren, der alten Bundesrepublik sich vorgestellt hat, wo alles so ein bisschen beigefarben, hierarchisch strukturiert und eine klassische Geschlechterordnung stattfindet, und den offen Rechtsradikalen. Zwischen denen findet dieser Machtkampf statt. Und wenn man sich jetzt den Aufruf nochmal anschaut oder diesen Brief, der da geschrieben worden ist, dann ist ja interessant, dass niemand aus Ostdeutschland, der wirklich in der Partei Gewicht hat, den unterschrieben hat. Und ich glaube, das ist ein Zeichen.
Das sagt David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg. Er hat hier einen Aufruf erwähnt, den die Björke-Kritiker innerhalb der Partei nach dem Kyffhäuser-Treffen veröffentlicht haben. Diesen Appell haben über 100 Parteimitglieder unterzeichnet. Die Rede war da von einer Verletzung der innerparteilichen Solidarität. Die Höcke-Kritiker fordern nun Höcke dazu auf, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen und zum Bundesvorstand zu kandidieren. Das Kalkül dieser Aufforderung: momentan hätte Höcke innerhalb der AfD noch keine Mehrheit.
Das hat sich quasi auch entzündet daran, dass Höcke ja selber vorgeschlagen hat oder dass er selber angekündigt hat, in den Bundesvorstand zu gehen. Und dann noch mit der Ankündigung, er wird dafür sorgen, dass der Bundesvorstand dann ein anderer sein wird. Das heißt, die Idee, für den Bundesvorstand zu kandidieren, kam eben nicht von den Höcke-Gegnern, sondern von ihm selber. Er selber hat aber noch das an einer Bedingung geknüpft. Er hat gesagt, wenn Ramelow abgewählt worden ist, also der linke Ministerpräsident aus Thüringen, dann wird er halt bereitstehen, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Ja, und ich denke, also Höcke habe ich immer so eingeschätzt, dass er nur dann vorprischt, wenn er weiß, dass er sich durchsetzen wird. Ja, und ich denke halt, es gab schon häufiger so Ankündigungen, dass er für den Bundesvorstand kandidieren wird. Gauland hat ihn mal ins Gespräch gebracht. Aber das ist ja, der nächste Bundesparteitag ist ein Delegiertenparteitag, und da wird man auch direkt sehen, welche Delegierten da zum Bundesvorstand geschickt werden. Und da kann Höcke sich an zwei Fingern abzählen, ob er da eine Chance hat. Und wenn er keine Chance hat, wird er nicht kandidieren. Wenn er eine Chance hat oder wenn er eine gute Chance hat, dann wird er das machen. Aber Bundesvorstand ist ja nicht Bundesvorsitz. Das heißt, da muss man auch nochmal differenzieren. Er wird sehr wahrscheinlich jetzt nicht für den Bundesvorsitz kandidieren. Es sei denn, das ist halt klar von den Delegierten her, das sind alles seine Leute. Sondern wenn, dann überhaupt erstmal für den Bundesvorstand, damit er erstmal einen Fuß drin hat. Aber wie gesagt, wenn er das absehen kann, ne, wenn halt klar ist, die Delegierten sind auf seiner Seite mehrheitlich, mit einer guten Mehrheit, dann wird er das machen, sonst nicht.
Es gibt ja eine Gruppe in der AfD, die versucht, diese Spannungen zu überbrücken. Also es gab das Statement von Alice Weidel, die gesagt hat, also jetzt stehen die Wahlen im Vordergrund und Konflikte sollten intern gelöst werden. Das ist ja so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde. Aber es besteht natürlich schon die Gefahr, dass die AfD im Osten zu so einer Art Lega Ost wird. Diesen Begriff, den habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, sondern die kommt ausgerechnet von dem neurechten Theoretiker Karl-Heinz Weismann, der schon vor 3-4 Jahren davor gewarnt hat, dass wenn die AfD im Osten so eine separatistische und, wie Höcke es nennt, solidarpatriotische Linie einschlägt, dass sie dann so eine Art ostdeutschen Sonderweg geht, und er hält das für ein Programm zum Scheitern. Ich glaube hingegen, dass die AfD im Osten sehr gut ohne die AfD West könnte. Das hört sich vielleicht paradox an, weil ja die numerische Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler und auch der Mitglieder der AfD nun mal im Westen sitzt. Aber es ist eben so, dass die AfD im Osten diejenige Partei ist, die gegenüber dem Westen die viel stärkere gesellschaftliche Akzeptanz und Reichweite hat und auch das entsprechende Auftreten hat. Und insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es zu einer Situation kommen kann, in der diese Spannungen jedenfalls noch zunehmen werden. Und ich könnte mir keinen Akteur in der AfD gegenwärtig vorstellen, der in der Lage wäre, Björn Höcke und seiner Anhängerschaft in die Schranken zu weisen.
Gegen Höcke steht etwa der AfD-Parteichef Jörg Meuthen. Ausgerechnet Jörg Meuthen hat nun eine Schlappe erlitten. Sein eigener Kreisverband hat ihn nicht zum Delegierten des nächsten Parteitags gewählt. Es scheint, als ob der Flügel auch an Einfluss in der West-AfD gewinnt. Bei allen Flügelkämpfen stellt sich die Frage, wie ähnlich sind sich letztlich doch auch die jeweiligen Kontrahenten?
Also ich denke, dass Leute wie Alice Weidel und Jörg Meuthen, das sind in erster Linie Neoliberale. Das heißt, die haben eine bestimmte Idee davon, wie die Gesellschaft aussehen soll. Die wollen den Sozialstaat abbauen, und die sind in erster Linie nicht wie Höcke, haben keine faschistische Ideologie. Die haben eine neoliberale Ideologie, die auch meiner Meinung nach sehr menschenverachtend ist. Die wollen eben eher einen Sozialstaat abbauen, aber die haben andere Ideen. Und das hat sich ja auch gezeigt, dass, also eigentlich hätte jetzt im Sommer ein Sonderparteitag stattfinden müssen. Beim letzten oder vorletzten Bundesparteitag wurde halt entschieden, das war Höckes Idee, der hat das vorgeschlagen, dass ein Sonderparteitag stattfinden wird zu den Wirtschaftsvorstellungen und Sozialpolitik der AfD. Und der hat sich damit dann 2/3 mehr durchgesetzt gegen Beatrix von Storch, die auch eher neoliberale Positionen hat. Und jetzt hat der Bundeskonvent der AfD diesen Beschluss gekippt. Also das heißt, gegen den Parteitag Beschluss wird kein Sonderparteitag stattfinden, wo dann halt die Wirtschaftsideen der AfD geklärt werden sollen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Knackpunkt. Da unterscheiden sich ganz deutlich. Also Höcke und seine Leute, die sind durchaus auch für Verstaatlichung. Das sind faschistische Ideen. Und die wollen einen starken Staat, während die Neoliberalen, die wollen einen schlanken Staat. Die wollen halt den Staat weghaben oder nicht den Staat weghaben. Die wollen halt Steuersenkung für die Reichen und so weiter. Das ganze Rentensystem ist unterschiedlich. Und das ist wichtig. Gleichzeitig treten aber auch Meuthen und auch Weidel mit Positionen auf, die auch ja sehr rassistisch sind oder sehr problematisch sind. Also auch Meuthen hat jetzt beim Wahlkampfauftakt in Cottbus hat er auch Nazi-Redewendungen benutzt. Also er hat davon gesprochen, dass Deutschland zersetzt werden soll, und Deutschland zersetzen, das ist original Nazisprache. Und das macht er aber auch, um Punkte zu sammeln. Das ist nicht eigentlich seine eigentliche Diktion. Und das ist der Unterschied zu Höcke und Kalbitz. Die kommen aus solchen Denken. Mhm. Die provozieren nicht. Also wenn Kalbitz und Höcke so Nazi-Parolen von sich geben, dann machen die das nicht, um zu provozieren, sondern die denken halt so. Bei Meuthen und bei Weidel ist es halt eher so, die machen das aus Kalkül. Das ist halt der Unterschied.
Innerhalb der AfD zeigt sich ein Teil der Mitglieder und Funktionäre nun empört über den Führerkult eines Björn Höcke. Sie müssen sich allerdings vorhalten lassen, dass sie Mitglieder einer Partei sind, in der die Entscheidung zum Rechtsextremismus längst getroffen worden ist. Es waren Machtproben der Höcke-Anhänger, in deren Zuge Bernd Lucke und Frauke Petri aus der Partei gegangen sind. An der weiteren Radikalisierung der Partei hat auch die eher gemäßigte Fraktion einen Anteil, und sei es aus einem machtpolitischen Kalkül.
Und Meuthen und Weidel sind da sehr, gehen auch sehr weit, aber das war bei Frauke Petri ja auch nicht anders. Frauke Petri hat ja auch damals die Position vertreten, dass der Begriff völkisch doch ein ganz normaler Begriff sei. Das hat doch nichts mit Nazis zu tun. Völkisch meint doch Volk. Sind wir etwa gegen das Volk? Nein, also völkisch ist etwas ganz Normales. Das heißt, auch sie hat das damals halt benutzt, obwohl ich davon ausgehe, dass Frauke Petri auch keine Faschistin ist und eigentlich auch nicht dieses völkische Denken zum Kernthema hatte. Das heißt, das ist halt eher, um sich anzubiedern, um halt möglichst viele Leute mitzuholen. Aber dadurch machen die natürlich den faschistischen Flügel in der AfD immer stärker.
In der AfD stehen sich nun also ein neoliberaler oder national-konservativer Flügel auf der einen Seite und ein faschistischer Flügel gegenüber. Die einen sprechen sich gegen einen Führerkult Höckes aus, die anderen werfen dem aktuellen Bundesvorstand Machtpolitik und parteiinternen Opportunismus vor. David Begrich hat hier bereits darauf hingewiesen, dass die Lagerbildung innerhalb der AfD einer Entgegensetzung von Ost- und Westpartei entspricht. Die Westpartei setzt auf eine bürgerlich-konservative Ordnung, die Ostpartei auf den völkischen Systemwechsel.
Und es gibt noch einen zweiten Unterschied. Die AfD hat begriffen, dass sie erfolgreich sein kann, wenn sie im Osten die PDS-Karte der 90er Jahre ausspielt. Das heißt, wenn sie eine Anti-Establishment-Politik macht, wenn sie polarisiert, wenn sie an die Systemumbrucherfahrungen der Ostdeutschen appelliert und das sozusagen mit den Keywords der Zeit der Wiedervereinigung und der Wende tut. Man muss sich ja klar machen, ich glaube, den Korax-Hörern ist das klar, aber vielen Hörerinnen und Hörern in Westdeutschland ist es eben nicht klar. In der politischen Kultur der Westdeutschlands gibt es eine Ewigkeitserzählung, die des Grundgesetzes, und das ist eine Erfolgsgeschichte. Das heißt, die Neigung sozusagen, sich gedanklich einem Systemumbruch anzunähern, die gibt es in Westdeutschland nicht. In Ostdeutschland sieht das anders aus, weil es eine Erfahrung damit gibt, dass politische Ewigkeitserzählungen sehr rasch an ihr Ende kommen können. Und es gibt in der AfD Leute, die sagen, na, guckt euch doch die Situation im Sommer 1989 an. Honecker ist krank, das Regime schweigt, und guckt euch die Situation im Juli 2019 an. Merkel zittert, das Merkel-Regime hat fertig, sage ich jetzt mal überspitzt. Und diese permanente Parallelisierung zwischen der Agoniephase der DDR 1989 und der jetzigen Situation in der Bundesrepublik, die kann man für überspitzt und absurd halten, aber sie knüpft natürlich im Osten an eine reale Erfahrung, eine Erinnerung von anderthalb Generationen an und damit kann man erfolgreich Politik machen.
Die aktuellen Flügelkämpfe innerhalb der AfD sollten nicht zu einer voreiligen Schadenfreude führen. Im Moment sieht es so aus, als ob die Nationalkonservativen den Völkischen wenig entgegensetzen können. In jedem Fall ist es sinnvoll, die Entwicklung innerhalb dieser Partei zu kennen, um im Zweifel zu wissen, mit wem man es als Gegner zu tun hat. Eine Vorfeldorganisation des völkischen Flügels der AfD nennt sich Identitäre Bewegung. Diese Identitären haben angekündigt, am 20. Juli, also am kommenden Samstag, hier in Halle eine Demonstration durchzuführen. Wir wollen gemeinsam mit Thorsten Hahnel vom Miteinander e.V. in Halle einen Blick darauf werfen, was uns am kommenden Samstag erwartet.
Der eigentliche Anlass ist, dass die sogenannte identitäre Bewegung. Schreiben kann man es immer in Anführungsstrichen, beim Sprechen geht das schlecht. Also dieses Bewegung vor allem ist ganz wichtig, in Anführungsstriche zu setzen. Die haben vor, ich glaube, 5-6 Wochen angekündigt, eine Großdemonstration in Halle durchzuführen. Sie wollen damit Europa retten und ihre Heimat verteidigen und was weiß ich, was da immer alles Schwülstiges so in den Aufrufen zu finden ist. Und es gab natürlich sehr schnell die Ankündigung des Gegenproteste geben wird.
Ja, vermutlich hat man es in Halle bemerkt, wenn man sich ein bisschen umgesehen hat, sei es Plakate, sei es Sticker, sei es Bierdeckel oder anderes Mobi-Material. Am Samstag wird die selbsternannte identitäre Bewegung in Halle unterwegs sein wollen, einen Demonstrationszug durchführen wollen, ein Fest durchführen wollen in ihrem Hausprojekt in der Adam-Kuckhoff-Straße. Dagegen gibt es jede Menge Protest, wie Thorsten Hahnel vom Miteinander e.V. erklärt.
Es wird 4 Demonstrationen, die organisiert werden von Halle gegen Rechts, geben. Der erste Treffpunkt ist 10 Uhr am Rannischen Platz, also südlich der Innenstadt. Der zweite Treffpunkt ist 10 Uhr am Steintor. Von da werden 2 Demonstrationszüge losgehen. Es gibt dann noch eine dritte Demonstration, 12 Uhr vom Uniplatz. Und dann wird es noch eine Fahrraddemo geben. Critical Mass hat sich den Protesten angeschlossen. Also die Gruppe, die für die Verkehrswende in Halle immer Fahrrad fährt, einmal im Monat, die unterstützen das und machen eine Demonstration ab ungefähr 11 Uhr ab Bebelplatz. Da ist Treffpunkt 10.30 Uhr. Nach jetziger Sicht werden sich ab um 12 in etwa die Proteste, die Kundgebung in das Umfeld des Hauses verlagern, also an verschiedene Stellen. Es wird zu diesen Demonstrationen, die verschiedene Routen laufen, noch insgesamt 10 Infostände in der Stadt geben. Es ist natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn 4 Demonstrationen von uns laufen an verschiedenen Stellen in der Stadt, um auch zu zeigen, worum es uns geht, die der IB zumindest nur begrenzt laufen kann und den gleichen Charakter haben diese Infopunkte. Also die sind einerseits, um zu zeigen, dafür stehen wir, also dafür steht die Zivilgesellschaft in Halle. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, sich aktuell an den Infopunkten zu informieren. Wo sind jetzt gerade die Demonstrationen? Was ist jetzt gerade wichtig? Wo ist es wichtig hinzugehen? Wo muss man gerade nicht hin? Also aktuelle Infos gibt es dort auch. Wir haben auch eine Homepage. Es gibt Informationen bei Twitter, Facebook und so. Und eine Homepage ist extra dafür online gegangen mit dem Titel Identitäre mit ae-stoppen.de. Dort sind dann auch aktuelle Infos am Samstag und am Freitag zu kriegen.
Ja, das hier bei den Antifa-Nachrichten Blick auf Samstag. Da wollen die Neonazis mit Abiturabschluss durch Halle demonstrieren. Für David Begrich vom Miteinander e.V. steht allerdings fest, dass die identitäre Bewegung ihren Zenit bereits überschritten hat.
Also es gibt seit etwa einem Jahr keine innovativen Aktionen mehr. Die Gruppe an sich wächst auch im Moment nicht. Man kann noch mal fragen, ob das jemals eine Bewegung war oder ob es nicht vielmehr so eine Kadertruppe war, die sehr erfolgreich sozusagen an der popkulturellen Modernisierung von rechtsextremen Inhalten gearbeitet hat. Aber ich glaube, dass die Identitären so eine Art Durchlauferhitzer sind oder gewesen sind und noch sind für etwas anderes. Wenn wir uns angucken, wie die Vorfeldagenturen der neuen Rechten funktionieren, also zum Beispiel so ein Propagandanetzwerk wie 1%, dann werden wir sehen, dass viele Akteure, die dort im Umfeld agieren, ihr Handwerkszeug in Bezug auf die strategische Kommunikation in den Medien, auf den Aufbau von Inhalten und so weiter bei den Identitären gelernt haben. Und deshalb glaube ich, dass die Identitären so etwas sind wie ein Ein-Generationen-Projekt, das sich jetzt langsam auch überlebt hat. Was jetzt nicht heißt, dass die sofort eines schnellen Todes sterben werden. Die wird es schon noch eine Weile geben. Aber der Zeitpunkt, dass sie der Kristallisationsort einer neuen rechten Jugendbewegung sind, ich glaube, der ist überschritten.
David Wegrich von Miteinander e.V. zu einer Einordnung zum Zustand der identitären Bewegung. Da kann man natürlich fragen, ja, warum soll man bei so einem Zustand denn sich an Gegenprotesten beteiligen?
Natürlich muss man sehen, dass so ein Aufmarsch der IB, die immer noch trotz aller Schwächen die aktivistischste Struktur im Rechtsextremismus bundesweit ist. Wenn die so einen Aufmarsch plant, dann ist es natürlich auch von überregionaler Bedeutung, ihnen zu zeigen, dass der öffentliche Raum nicht ihnen gehört, dass es sozusagen Widerstand gibt, dass es eben entschlossenen Widerstand von möglichst vielen zivilgesellschaftlichen Strukturen gibt. Und deshalb auch diese breiten Aufrufe, die breite Beteiligung in Halle, das ist ja immer die Strategie von Halle gegen Rechts, da sozusagen möglichst viele Leute, die unseren Konsens teilen, mit einzubeziehen. Und das sieht zumindest jetzt so aus, als würde das funktionieren.
Am Samstag wird die IB, die Identitäre Bewegung, versuchen, eine Demonstration in Halle stattfinden zu lassen. Es gibt unzählige Gegenprotestaktionen, unter anderem organisiert vom Bündnis Halle gegen Rechts. Es wird auch eine Begleitung im Radio geben. Radio Korax wird von 10 bis mindestens 18 Uhr live senden. Es lohnt sich also durchaus, Radiogeräte mitzunehmen oder einfach Kopfhörer fürs Handy mitzunehmen und aktuell informiert zu sein von Radio Korax. Da die Berichterstattung, da natürlich auch mit Hintergründen, wie zum Beispiel dem, was Valentin Hacken von Halle gegen Rechts jetzt nochmal benennt, dass es sich nämlich bei diesem Hausprojekt nicht um ein friedliches Projekt handelt, sondern dass es immer wieder zu gewaltvollen Übergriffen kam.
Es gab ja in der Vergangenheit auch schon Angriffe aus dem Haus heraus, Angriffe vor dem Haus. Und das wiederholt sich hier in einem Muster, was wir schon mal gesehen haben bei dem Angriff auf Polizeibeamte in Zivil, die da von Mitgliedern der Identitären Bewegung angegriffen worden sind. Da hatten wir damals die Berichterstattung, dass die auch bewaffnet waren, dass sie sogar Helme getragen haben sollen. Da soll alte DDR-Volkspolizei-Sachen zum Einsatz gekommen sein. Und dann hat hinterher die Identitäre Bewegung ein Statement veröffentlicht, naja, das sei also Notwehr gewesen, man habe sich da wehren müssen. Und wir haben eben auch Berichte von Anwohnerinnen und Anwohnern, die erzählen, dass sie rund um das Haus bedroht werden, dass ihnen Identitäre nachgehen. Und es tritt damit eben das ein, was ja vorher befürchtet worden ist, wenn so ein rechtsextremer Rückzugsraum in der Stadt entsteht, dann ist es eben dort ein Ort, wo die Leute sich auf ihre Angriffe vorbereiten können, aus dem heraus sie angreifen können.
Sagt Valentin Hacken über das gewaltsame Auftreten der Identitären Bewegung. Die will, wie gesagt, am Samstag demonstrieren. Wir werden bei Radio Korax da eine Berichterstattung organisieren von 10 Uhr. Wir wollen da aber auch immer mal wieder Hintergründe liefern, nicht nur die Live-Berichterstattung, wollen unter anderem auch verweisen auf Bücher, die man sich da ansehen kann. Eines davon ist zum Beispiel gerade neu herausgegeben worden, erschienen bei Surkamp, unter anderem mit einem Vorwort von Volker Weiß.
Als ich den Text von Adorno gelesen habe, war ich erstaunt. Ich hatte den Eindruck, der könnte auch ganz aktuell im letzten Jahr geschrieben worden sein. Der ist von 1967 und ist gültig bis heute.
Und die faschistischen Bewegungen könnte man in diesem Sinn als die Wundmale, als die Narben einer Demokratie bezeichnen, die ihrem eigenen Begriff eben doch bis heute noch nicht voll gerecht wird.
Was er mit Wundmalen da beschreibt, dieses unerfüllte Versprechen. Die formal nicht vollendete Demokratie spielt natürlich auch durchaus auf die kapitalistische Wirtschaft an. Also eine Wirtschaftsstruktur, die ganz stark auf Privateigentum auch weiter aufbaut, entzieht ja wesentliche Entscheidungen der Gesellschaft, nämlich gerade ökonomische Entscheidungen, entzieht sie ja der Mitbestimmung. Und das ist ein Widerspruch, der ganz real vorhanden ist. Und aus diesem Widerspruch, da kann eben die Sehnsucht dann ja nach einem autoritären Modell, nach einer Überwindung des liberaldemokratischen Modells, die kann dann eben wieder entstehen.
Das Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit nach wie vor umgeht in einem solchen Maß, dass im Zeitalter der Automatisierung, die ja in Zentraleuropa noch zurück ist, aber ohne Frage nachgeholt werden wird, auch die Menschen, die im Produktionsprozess drin stehen, sich bereits als potenziell überflüssig, ich habe das sehr extrem ausgedrückt, sich als potenzielle Arbeitslose eigentlich fühlen.
Diese Erfahrungen, von denen Adorno spricht, auch diese gefühlte Bedrohung durch Globalisierung, die gefühlte Bedrohung des Überflüssigwerdens, das ist ja schichtenübergreifend, das ist generationenübergreifend, das betrifft schlicht und ergreifend alle. Deswegen kann auch die Propaganda, die auf genau diese Punkte abzielt, auch alle erreichen.
Wer nichts vor sich sieht und wer die Veränderung der gesellschaftlichen Basis nicht will, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wie der Richard Wagnersche Wotan zu sagen, ich weißt du, was Wotan will, das Ende. Der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang, nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen.
Und so arbeitet die rechte Propaganda eben durchgehend. Sie muss Ängste steigern, bis sich sozusagen das Publikum derartig durch diese Ängste, die in ihm ja vorhanden sind, derartig neurotisiert, dass es vom Agitator fast schon abhängig wird. Es wird süchtig nach der Steigerung dieser Ängste. Und das kann man heute auch schlicht und ergreifend dann in den neuen Medien sehen, wie schnell man immense Klickzahlen mit Gerüchten, mit Propaganda erreichen kann, weil es da eine Spektakelsucht gibt. Schnell, laut, spektakulär, glitzernd, das sind die Techniken, die da abgegriffen werden. Und das sind natürlich auch die Routinen, die kulturellen Routinen der Massengesellschaft.
Theodor Adorno sprach bereits 1967 über die Gründe für den Zuspruch rechtsradikaler nationalistischer Bewegung bei breiten Teilen der Bevölkerung. Wenn man so will, eine Flaschenpost in die Zukunft. Nun sind Adornos Aspekte des neuen Rechtsradikalismus neu erschienen bei Surkamp mit einem Vorwort von Volker Weiß, dem Historiker, den wir eben gehört haben. Das vielleicht noch als Empfehlung mit Blick auf das, was am Samstag in Halle passiert. Die identitäre Bewegung versucht zu demonstrieren, dagegen gibt es Gegenproteste. Radio Korax wird ab 10 Uhr live berichten.
Also am 20. Juli ab 10 Uhr Radio Korax hören, gern auch wenn man draußen unterwegs ist und noch andere Sachen vorhat. Denn vorhaben kann man einiges an diesem 20. Juli, wenn es heißt Identitäre stoppen. Das ist auch so eine Adresse, die man sich anschauen kann, identitäre-stoppen.org, um weitere Infos zu bekommen. Das waren die Korax Antifa News, wie immer nachzuhören auf freie-radios.net. Bis nächste Woche.